Servus, Dieters Wälder Podcast. Spannende Geschichte von besonderen Leuten. Servus, ich bin's der Dieter. Jetzt geht's wieder weiter zum nächsten Podcast. Und zwar, ich treff mit Unde Dreck. Es ist oben im Wohnsinn, es ist ein Coworking-Büro. Sie haben sich dort eingemietet. Es ist der Marcel Simmer. Er ist 23 Jahre jung. Er hat mit 7 Studienkollegen bzw. HTL-Kollegen eine Firma gegründet, aber nicht letztes Jahr, sondern schon vor 5 Jahren. Die heißt quasi gleich wie mein Podcast, nur mit E geschrieben. Servus, die Digitalagentur. Und was diese Burschen die letzten Jahre auf Füße gestellt haben, das ist bewundernswert. Das ist sie nämlich, die Generation Z. Und was die zu bieten hat, das freut mich auch fest, denn das wird uns jetzt der Marcel Simmer erzählen. Also, ich nehme mit auf eine ganz besondere Reise mit mir und Marcel Simmer. Herzlich willkommen in Eck oder Adereck, kann ich sagen, wenn ich vom Vorderwald herkomme. Und zwar, ich bin mit einem jungen, sympathischen Kerl. Er kommt, es ist ein Ecker, es ist der Marcel Simmer. Servus, Marcel.
Servus, Dieter. Schön, dass du ins Büro gekommen bist.
So, Frage jetzt einmal, Marcel oder Marcel? Bei Marcel Hirschler sagt man Marcel, obwohl er Marcel heißt. Wie heißt der Marcel Simmer? Marcel?
Ersteres.
Marcel. Schön, jetzt sind wir bei Marcel, jetzt haben wir das Thema. Simmer, wenn ich dich komme, da gehe ich natürlich, ja, wo könntest du der Bubei gehören? Was ich? Prägerswalder, ich beim Kühlstuhl da. jetzt fühlen wir eng, entweder sind wir Elektronik oder das letzte andere Spur Richtung Kaspernatze Simmer, sind ja zwei Simmers. Mhm. Gehörst du einer von den Männern in die Verwandtschaft?
Nein, gehöre ich nicht. Mein Vater ist der Noah, folglich kommt der Name aus Rosa und ich habe dort auch noch viele Verwandte.
Also dein Ursprung ist Ohr und Mutter ist?
Ist Eckere.
Ist der Eckere. Also das heißt, du bist im Prinzip ein Hintermittelwälderkind.
So ist es, ja. Man hört so am Reden, hat einmal so Eckervokabler, der andere hat einmal Ohrvokabler.
Vorderwald hat dann keinen Platz, gell?
Auch ein bisschen, weil das Ursäle ist der Langenegger gewesen. Also das ist ein ganz ein bisschen vor der Welt, der Einschlag ist alle nicht danach.
Ja, siehst du, das kommt dann wieder, wenn dann die Liebe die in Vorderwald umzieht. Oder ist es für dich schon so weit?
So weit ist es noch nicht, aber es würde jetzt einmal nicht ausschließen.
Du, das lassen wir geraten. Also ganz spannend ist, wie wir zwei zusammengekommen sind. Das eine ist, wo ich die Idee gehabt habe, zum Podcast zu machen, ist also die Familie klingt ja, servus, ich bin Schmierzottersbub der Jüngste. Aus diesem Schmierzottersbub der Jüngste ist geworden, servus, ich bin der Dieter. Und so ist auch in Folge mein Titel geworden für einen Podcast. So, und jetzt hast du oder ihr eine Firma gegründet, da kommen wir dann nachher noch zum Reden, die auch servus heißt. Servus. Oder wie sagst du? Du sagst schon Servus, gell?
Wir sprechen so aus, wie man es bei uns im Dialekt sagt.
Der einzige Unterschied ist, dass ich in der Arien nachher und ihr das mit E geschrieben habt.
Genau, da gibt es ja sehr, sehr viele Schreibweisen.
Also parallel, wie zu dem Namen gekommen sind, kommen wir natürlich nachher zum Reden. Jetzt, du bist direkt daheim, bist aufgewachsen, kindermäßig. Wie läuft die Geschwister?
Ich habe eine Zwillingsschwester.
Eine Zwillingsschwester?
So ist es, ja.
Eineiig, zweieiig oder dreieiig?
Zweieiig, glaube ich mal.
Also das war. Gibt es 3 Eier überhaupt nicht? Was ist dreieiig?
Wenn ich mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt.
Hört man nicht, gell? Wo ist deine Schwester, der Werdegang nachher gegangen?
Meine Schwester wohnt jetzt 12 Uhr draußen und sie ist in den Sozialbereich gegangen. Sie arbeitet bei der Lebenshilfe. Und man hat von dem her eigentlich recht etwas anderes als wenn ich.
Okay.
Ich bin ja ITler.
Okay, du bist
andere Richtung.
Das ist ja ganz eine andere Richtung. Kindheit in Eck. Ohne Fußball geht es nicht, oder? Glaube ich, oder?
Ich bin tatsächlich kein einziger Sportverein gewesen. Ich bin auch nicht bei der Musik gewesen oder auch nicht bei der Feuerwehr. Vereine haben mich eigentlich brutal lang nicht wirklich interessiert.
Okay, muss ich sagen. Wie hast du da Tippvertrieber?
Ja, wir natürlich alle mit der Neibuber.
ITler wahrscheinlich in Gameboy oder sowas.
Das ist schon erst in der Hauptschule gekommen. In der Hauptschule habe ich dann angefangen, Minecraft zu spielen. Da ist, muss ich sagen, viel Zeit drauf gegangen für das Ganze. Hat dann aber auch irgendwo mein Interesse für die IT-Erklärung geweckt, weil man dann denkt, hey, eigentlich wäre es schon cool, wenn man selber auch so Spiele entwickeln könnte, also jetzt Minecraft oder GTA oder andere Sachen. Aber als Göbel habe ich mir eigentlich Zeit mit den Abbauervertreibern. Wir sind da so eine Runde gewesen, wo man eigentlich jeder Name da gut umbringen hat können. Und was ich auch hierher ist, ich habe als Volksschüler Henna gekriegt. Das okay. War so ein kleiner Deal mit Mama und Tata, okay, nicht nur irgendwelche Viecher her, zuerst ob man Hase her tun wollen. Und
also Hase ist Pflicht normalerweise.
Ja. Genau. Da denkt ich, will auch einen Hase, weil ein Alpbauer hat Hase natürlich auch.
Ja.
Und dann die Mama und Tata gesagt, ja, okay. Und irgendwann ist dann Mama mit der Idee gekommen, ja, man könnte aber auch Henne her tun.
Weil die legen Eier.
Genau, die kann man streicheln und die legen aber Eier, von dem hat man wenigstens
etwas. Ja.
Und ich denke, schon gut, Henne, also noch in Ordnung, es sind sicher ein paar mehr, weil wenn man natürlich vier kriegt und nicht plus einen. Also wie es beim Hase gesehen wäre. Und part of the deal war natürlich, ich kriege die Henne, aber ich muss mich darum kümmern.
Ja.
Das heißt, Auslang, Intour, Schorer, sich um alles miteinander kümmern und das habe ich eigentlich auch über Jahre hinweg gemacht.
Also das hat über Jahre funktioniert. Normalerweise geht es die ersten drei Monate super und dann wird es alles schlampen, oder?
Nein, das war der Deal. Ich tue die Henne päben, solange ich mich darum kümmere. Mama hat gesagt, sie geht ganz sicher nicht gerne Hennenstall schoren. Das tut sicher nicht. Und hat gesagt, er tut das auch nicht. Also dann sind die Henne wieder fort.
Ja.
Also das hat dann auch gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe dann gegen die Hände, glaube ich, 11 Henne gehört. Ja. Und ein Gickel auch dazu. Und natürlich, wenn man den Oberen viel Eier übrig hat, hat man natürlich auch ein bisschen etwas dazu verdient.
Und dann bist du im Vertrieb gegangen mit den Eiern, oder wie?
Ja, dort hat das gemacht. Er hat dann ein paar Abnehmer gehört, die das wertgeschätzt haben. Diese Hühnerzucht, wo ich da gehört habe, die haben natürlich das beste Futter und alles gekriegt. Dann hast du super gegangen und dem drin tue. Und dadurch, dass ich auch viel unterwegs bin und noch ein Teil von meiner Zeit zu Hühnern waren, wird das Ganze dann an Mama und Tata hängen bleiben. Und haben wir gesagt, also ausgeschlossen ist es nicht.
Also das heißt aber, du hast die Erfahrung gemacht und das ist aber auch wertvoll, oder? Wenn du Verpflichtungen hast und zu den Tieren dazu gucken musst, oder?
Moll, also das war sicher wertvoll, dass ich das herher dürfe. Ja.
Dann wirst du in der Schule, wo hat sich denn das entschieden bei dir zum sagen, wo geht es bei dir rein?
Also die Grund, also das, was ich nicht gewusst habe, wo ich Hauptschule raus bin, war, ob ich studieren will oder nicht.
Ja.
Das war für mich offen. Ich habe gesagt, okay, weiterführende Schule würde ich schon gehen machen.
Ja.
Ich denke, das muss halt da nicht sein, wo man nachher entweder direkt geschaffen gehen kann oder halt studieren was verbinden.
Ja.
Dann blieben ja nicht mehr viele Schulen übrig. Dann haben wir gedacht, okay, was ist denn der Neue für die Schule? Und dann ist eigentlich bloß nach HTL übrig geblieben, mehr oder weniger. Und wo sich dann ausgestellt hat, dass es da bei uns IT HTL gibt, habe ich gesagt, gut, mache ich das.
Aber da hast du das Gefühl gesehen, das Thema IT, das hat dich interessiert, oder?
Das hat mich damals interessiert. Ich habe Videos gemacht und geschnitten und also einige Sachen ausprobiert in der IT.
Ja.
Und in der HTL ist dann halt noch das Programmieren dazu gekommen.
Okay, also das heißt, HTL IT ist der Schwerpunkt des Programmieren. Kann man das so sehen? Oder nimmst du das Querfeld ein als
Programmierer ist ein Schwerpunkt, also jetzt, wenn man so von Lehrplan reduzieren, ist ein Drittel Allgemeinbildung, also das, was man im Gymnasium lernen wird, ein Drittel ist Betriebswirtschaftslehre.
Ja.
Das hilft einem natürlich auch, wenn man Firma gründen will. Und das letzte Drittel ist Informatik. Und da ist natürlich dabei Datenbanken, IT-Security, Programmierung, ein bisschen Grafikdesign, Projektmanagement, das ist ein buntes Feld. Und was wir ohne der Beak hier haben, waren recht viel Maschinenbau. Haben wir am Anfang nicht gehört.
Okay.
Hat vielen damals in der Schule nicht gefallen. Es war auf einige der Grund, warum sie gesehen sind, sie stiegen dann irgendwann aus. Mir hat das jetzt nicht sonderlich gestört, weil jetzt so eine Drehmaschine schaffen, das hat mir auch gefallen.
Okay.
Wir haben daheim alle eine Werkstatt, ich hatte alle eine Werkstatt und oben im Detail haben wir viel Büsse auf dem Vorschuss gemacht. Also das Handwerkliche hat mir eigentlich alle gefallen und gefällt mir auch nach wie vor.
Ja. Wäre das auch ein Thema gesehen zum Handwerk, zum Einsteigen auch für dich oder war es keine Alternative?
Das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Also ich habe eher also ein paar Sachen gehört, wo ich sage, das will ich damals nicht machen.
Ja.
Und ganz, ganz viele andere Optionen, wo ich gesagt hätte, wäre mal interessant zum Anschauen.
Ja.
Okay. Und jetzt ist es halt IT-Software-Entwicklung geblieben.
Cool. Und der Werdegang, das sehen wir ja, jetzt hocken wir da in der Ecke in einem Coworking-Haus, kommen wir vielleicht auch nachher zum Reden, dann hast du jetzt Schule gemacht. Wenn du das im Nachhinein jetzt anguckst, was sind die prägendsten Momente gesehen in der Ausbildung in der HTL?
Also wirklich prägend ist es geworden in der dritten Klasse. Weil in der dritten Klasse hast du dann schon sehr viel mehr IT-Fächer gehabt, ist das Ganze ein bisschen tiefer gegangen. Und wir haben damals so als Schulklasse das Glück gehabt, dass wir brutal engagierte und gute Lehrer gehabt haben, die also wirklich viel mit uns getan haben, was auch über das rausgeht, was jetzt laut Lehrplan verlangt werden wird. Und da ist bei mir und auch bei meinen Mitschülern, die ja heute meine Geschäftspartner sind, ist also ein kleines Interesse geweckt worden, okay, es gibt das, was man halt in der Schule als Minimum machen muss, dass man durchkommt. Ja. Und darum umgeht es noch viele andere Sachen, die halt cool sind. Also, ja. Wo du halt einmal auf einen Meersgang kannst, wo du dann am Wettbewerb teilnehmen kannst, wo du halt einmal rauskommst aus der Schule. Und mir damals aber ein Umfeld gekriegt, wo das gefördert hat. Wo die Schule gesehen haben, wo die Lehrer gesehen haben, die kriegen Zeit im Unterricht, um über ein Projekt zu arbeiten, weil das, was im Lehrplan steht, haben wir schon erledigt, das können wir. Also Matura ist kein Problem bei euch. Und wenn du schulfrei kriegst, wenn es Sinn haben müsste, können wir nachher noch darüber reden, gibt es ein paar Geschichten dazu.
Okay.
Und das Umfeld, das hat einfach einen gewissen Spirit ausgelöst.
Okay.
Und bei uns allen und oben mir.
Und das heißt, da ist natürlich ein bisschen die Abenteurerlust zum Ausprobieren und Experimentieren.
Absolut. Das war auch damals natürlich, hat die Stadt Dorabär zusammen mit dem Land diese Postgarage gekauft, also die alte Busgarage da beim Krankenhaus, und hat man das ganze Zeug da umgebaut und modernisiert und eben dieses Startup-Hub mit der Postgarage eingerichtet.
Ja.
Und wir haben damals mit unserer Veranstaltungs-App da beworben und haben wir da natürlich einziehen dürfen. Und das war natürlich super für uns, weil du hast da ein Netzwerk gekriegt, du hast in Veranstaltungen gesehen, du hast einen ganz einen kurzen Zugang gehört zu den ganzen Förderstellen, zum Gründerservice, zu anderen Sachen, die dich einfach auch ein bisschen gepusht haben, ein bisschen bestärkt haben, dem, was du tust. Und für uns war das natürlich super, wir haben untertags die HTL können. Und nach der HTL ist mein Postauto eingestiegen, 5 Minuten gefahren und dann ist mein im Büro gehockt, halt noch bis sauber um 8 und dann mit dem letzten Postauto.
Also das heißt, du hast während der Schule, haben die ihren Job oder ihre Firma schon gegründet gehabt?
Ja,
richtig.
Ja, wir haben die Firma tatsächlich im Matura-Jahr gegründet. Ja. Also offiziell gegründet haben wir es im Matura-Jahrgang. Losgegangen ist aber schon früher.
Ja, das ist jetzt aber ganz spannend. Also das heißt, jetzt klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du hast es noch nie geschafft. Also geschafft so, dass du irgendwie angestellt sein wirst, so, und wenn du einem Arbeitgeber gegangen bist und gesagt, du darfst bei dir arbeiten und du kriegst den Lauf von dem, sondern du bist gleich von der Schule ins Unternehmertum gejuckt.
Ja, angestellt gesehen bin ich halt für die Praktikas, die wir machen müssen, um zur Matura antreten dürfen. Das haben wir nicht selber unterschrieben können, damals.
Ja, ja, nein. Ein guter IT-Ler kann natürlich einiges, gell?
So ist das, ja. Wobei, man hätte meinen ausprobieren können, ob die Schule das akzeptiert hätte. Naja, natürlich, wir haben, glaube ich, 4 Praktika gemacht, bis ich mit der Schule fertig sind wir. Das sind die anderen dann auch. Also da habe ich als Angestellter geschafft, obwohl natürlich ein Praktikum etwas anderes ist, als wenn man fix angestellt ist. Ja, Zivilingenieur gemacht, das ist zwar rechtlich gesehen kein Anstellungsverhältnis, aber ich glaube, das kommt.
Also bist du Musterung gegangen, Musterung bist klar gesehen, steht du nichts mehr in den Graben anbelegen, sondern was Gutes tun. Oder?
Musterung habe ich tatsächlich gemacht, wo dieses Thema Unternehmen gründen auch schon aktuell gewesen ist. Und da war natürlich klar für uns, okay, wir müssen wahrscheinlich alle entweder Bundesheer oder Zwillings machen. Ich meine, einer ist der nicht geschlafen. Der hat es nicht machen müssen. Und dann war halt die Idee, okay, wir machen jetzt die Schule fertig. Ja. Nach der Matura schauen, was er sagt, wie ich alle den Zwillingsstumm bringen, damit man nachher Vollgas für die Firma da ist. Ja. Und während dem Zwillingsstumm hat man halt, dass man Kundschaft da herkriegt, dass man Projekte herkriegen, dass man wachsen können, damit nachher natürlich auch ein Geld da ist, mit dem man Leute
zahlt. Also Tag und Nacht beim Sozialdienst leisten quasi, aber unternehmerisch, kopftechnisch hat er dort eine Akquise dran gesehen.
So ist es halt. Untertags hat man Zivilienst gemacht und dann am Abend ist man halt auf Veranstaltungen gegangen oder hat halt die E-Mails beantwortet oder sich um Sachen gekümmert und am Wochenende natürlich auch. Also das war schon eine Zeit lang Alltag bei meinen Geschäftspartnern und bei mir. Und ich habe halt damals in Innsbruck gerne schon gesagt, du, wenn ich da im Schützengraben einer liege beim Bundesheer und das mit dem
Atem... Dann kann ich lieber anrufen.
Ja, aber da kann ich nichts verkaufen, kann auf keine Veranstaltung, kann gar nichts
tun. Weißt du, was mir da eingefällt? Elias Schwärzler, er hat den Podcast auch gehört, unser Fahrradfahrerkönig Elias Schwärzler, Lingenau, der hat ja seine Sendersakademie gegründet, ist ja auch Vollgas unterwegs, ist auch mit jungen Jahren dran gegangen, der hat dort Zivildienst gemacht am Roten Kreuz, und er sieht, er ging ins Rote Kreuz, weil da macht er Nachtdienst und unter Tage ist er dann zu Gott hat durchgegangen, geschaffen, vor mir, zum Geld verdienen, und dann ist er schon Fahrradfahrer gegangen, weil er hat Fahrradfahrer wollen, er hat besser werden wollen. Er hat auch das raffiniert Ding gefährdet, unter Anführungszeichen raffiniert. Er hat natürlich schon seine Dienste gemacht, aber er ist da, er hat einfach mehr Freiheiten gehabt, um sein Ding zu machen.
Absolut.
Das klingt bei uns sehr ähnlich.
Also bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, ich habe im Zivilen geregelte Arbeitszeiten gehabt, wenn ich raus muss und wenn ich fertig bin am Abend. Und das war eigentlich auch von Zeit her so geregelt, dass man morgen so ungefähr eine Stunde Zeit hat, um mal sich um alles kümmern, was angefallen ist. Und am Abend auch noch mal so eine Stunde sich zum alles kümmern, bis dann in den anderen Firmen alle Hurganker für Arbeit machen. Das hat bei mir gut gepasst und ich habe das recht gut planen können, allmählich. Und ich habe noch eine Einrichtung hier, die wirklich das auch berücksichtigt hat, dass ich da Unternehmer bin. Und das war auch, wenn man als Zwillinger hat man ja ein paar Tage Urlaub. Wenn ihr mal einen Urlaub braucht, ja, zum Projekt machen, dann hätte ich den eigentlich auch nicht überkommen.
Jetzt bist du so engagiert gewesen im Zivildienst und engagiert gewesen, um eure Unternehmen auf Füße bringen. Wie schafft man das denn? Und das haben wir dann auch gelesen, Zivildiener des Jahres zu werden. Und das österreichweit. Weißt du? Das darf mich und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren. Was muss man tun, um Zivildiener des Jahres zu werden?
Ja, da muss ich ein bisschen erklären, was ich überhaupt gemacht habe.
Ja, erzähl.
Also, ich habe mein Zivildienst 12 Uhr die Tagesbetreuung gemacht. Das ist eine Einrichtung, wo einfach ältere Leute vor allem, die halt ein bisschen Unterstützung im Alltag brauchen und reingehen können, damit es einfach ein kleines ihrem sonstigen Alltag daheim aus erzählt werden. Ja. Und das einfach ein kleines etwas erlernen. Ja. Und dort hat es dann einmal ein Tagesprogramm gegeben. Was tun wir mit denen? Ja, gehen wir jassen, tun wir singen oder machen wir Ausflügel oder so irgendetwas. Und das war eine meiner Aufgaben, dass ich mir natürlich überlegt habe, okay, was könnte man mit der Natur? Und was 12 Uhr noch dazu kommt, und das ist eigentlich eine Spezialität von dem Haus, ist, dass die das psychobiografische Pflegemodell nach Böhm anwenden. Hört sich jetzt brutal kompliziert an. Im Wesentlichen geht es darum, dass man als Pfleger oder als Betreuer sich mit der Biografie von den einzelnen Leuten im Seniorenheim auseinandersetzt und probiert, Elemente aus ihrem vergangenen Leben einzubauen in Alltag. Und wenn man erklärter ist und schon das eine oder andere vielleicht auch vergisst oder kledimentisch, tut man sich so im Alltag wesentlich leichter. Und meine Aufgabe war es natürlich, mit den Leuten reden und auszuerfahren, was die in ihrem Leben alles erlebt und getan haben. Und natürlich, wenn man Luther Wolfurt da zu Gast hat in der Tagesbetreuung, dann gibt es natürlich so gewisse Orte, die den Leuten eigentlich alle brutal wichtig sind. Da ist der Bodensee, Festspielhaus, Gebhardsberg, Bildstein, Buch, das sind also Klassikerorte gewesen. Und wir haben damals natürlich Corona geprägt, die Situation gehört, dass man eigentlich so 2 bis 5 Gäste in der Tagesbetreuung pro Tag haben und dass eigentlich immer eine Pflegeperson da ist, also so ein Pflegepool vom Heim und ich. Also dass wir maximal 5 Lücke und sind so 2 da sind. Und das hat sich natürlich super angeboten zum Ausflügel machen, weil ein Auto haben wir auch schon ein grosses gehabt, wo man sich gerne mit dem Rollstuhl fahren hat können. Und dann habe ich natürlich alle vorgeschlagen, okay, gehen wir da und da und dort rein und Gäste natürlich auch alle der Fröcke, wenn man mit einer Ausflügel gemacht hat. die anderen haben auch gesagt, ja, wir haben ja die Ressourcen, wir können es tun. Und das ist bei den Leuten brutal gut angekommen. Die haben da, also die haben alle gestrahlt, wenn sie mich gesehen haben, teilweise sich brutal gefreut zum Kommen. Und das ist sicher einer der Hauptgründe gewesen, warum ich dann als Zivildiener des Jahres ausgezeichnet worden bin. Weil es geht ja bei dieser Auszeichnung geht es ja darum, Zivildiener zu entfernen, die während ihrem Dienst irgendetwas Besonderes getan haben. Etwas, was aus dem, was man aktiv, immer wieder bei der Schule.
Proaktiv, selbst bleibt man sagen. Ne? Er klingt eigentlich nicht was abhockt und sagt, jetzt tue ich das, was ich tue, sondern ich tue ein bisschen die extra Meine machen.
Genau, das war mein Zugang. Oder? Ich kann jetzt da auch reinhocken, mein Muss-Programm abspielen und jeden Tag 20 Runden ein Jassa und jeden Tag die gleichen 5 Liedli singen oder ich tue mir selber Klee bringen und haben selber auch eine schöne Zeit, weil mir hat es natürlich selber auch besser gefallen, zum Festspielhaus anschauen oder am Bodensee am Rand laufen, als wir halt alle den gleichen Raum herzuhocken.
Den Raum, den hocken zum Katerspielen.
So ist es.
Ja, spannend. Ja, du, dann bist du das geworden und dann ist es kein Auftrag beziehungsweise Jobangebot und gesagt, du machst heute irgendwo im Sozialbereich gehabt. Weil Dinge schwörst du schon in Richtung Sozial gegangen. Was war die Entscheidung, dass du gesagt hast, schön, aber ich bleibe bei IT?
Also sie hätte mir natürlich schon Paperwälder 12 Uhr durch. Also sie hätte schon gesagt, ich glaube schon, dass es mit Paper hätte. Für mich war damals klar, es war alles darauf ausgelegt, okay, wir haben die Firma, wir machen das, weil jetzt sind wir schon eine Zeit lang gewachsen, es läuft eigentlich auch vernünftig, dass ich das jetzt so durchziehe und eine Zeit lang mache. Und ich muss sagen, der Sozialbereich ist ein anderes Schaffen wie der IT. Also man kriegt extrem viel einfach zwischenmenschlich von den Leuten zurück. Also wirklich eine brutale Anerkennung. Das habe ich so aus einer, in keinem anderen Beruf, Tätigkeit, was ich dann hier so stark erlebe. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch mit diesen persönlichen Schicksalen, die man natürlich mitkriegt, auch mit der Verwandten teilweise, was da abgeht, schon brutal fordernd. Also wirklich, da muss man vor jedem, der so eine Einrichtung schafft als Pfleger oder als Betreuer, wirklich einen großen Respekt her, dass man zum einen natürlich diese physische Arbeit, das ist schon nicht ohne Pflege, nicht ohne, und natürlich auch, dass man das geistig verarbeiten kann, was man da tagtäglich erlebt. Mhm. Ja. Und das war dann für mich, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich mir brutal gut überlegen, ob ich das wirklich erlebe lang mein Traumberuf wäre. Mhm. Also eine Zeit lang kann man so, hätte ich es machen können, aber jetzt 40 Jahre lang oder 50 Jahre wahrscheinlich, bis ich in Pension komme, ich glaube nicht, dass ich mit 65 in Pension gehen kann, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
Jetzt bist du echt ein junger Mensch, hast jetzt diese sozialen Komponenten kennengelernt, auch das Potenzial und die Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen eines ITlers? Was musst du mitbringen, dass du ein guter oder ein sauguter ITler bist? Was für Eigenschaften?
Ein sauguter ITler, das Erste ist auf jeden Fall einmal erklären. Weil viele Leute meinen, dass Sache in der IT Fingerschnipp fertig erledigt. So einfach ist die Welt nicht. Das sind schon gewisse Komplexitäten dahinter, die man berücksichtigen muss. Es ist schon sehr viel Regulatorik mittlerweile da, die man auch berücksichtigen muss, und das muss man erklären. Und man muss auch einer Kundschaft gut erklären können, das ist es wie jetzt ein Maurer oder ein Installateur oder ein Tischler, ja, warum ist jetzt die Säule an der Stelle notwendig, ja, damit Hütte nicht zusammenlässt, muss man natürlich als ITler auch erklären, warum man halt gewisse Sachen machen muss.
Oder wieso so viel ist in der Brust in der Decke?
Ja, genau. Oder warum
und
das,
dass es so viel kostet.
Ja, genau. Das ist vor allem, dass es so viel kostet, ja, und warum man jetzt nicht jeden Wunsch umsetzen kann, weil möglicherweise ein kleines Feature, das man braucht, aber am Ende des Tages verursacht das ein riesengroßer Aufwand. Denn das Zweite, was man braucht, ist, man muss einen Blick für das große Ganze her. Das heißt, immer dann, wenn ich mit einem Kunde rede, probiere ich natürlich auch ein bisschen auszuführen, wo sieht sich der in 5 Jahren? Weil IT, Infrastruktur, Software, das muss natürlich mitwachsen können mit dem Unternehmen. Ja. Und wenn ich heute ein Projekt mache, dann muss ich das berücksichtigen. Damit wir dann nicht die Situation haben, dass da eine Wand ist und auf der Wand steht das ganze Haus und die kann ich nicht mehr einrissen.
Alter, das alles wieder wegschremmen und das ist in der IT-Branche ein Kack.
Das ist mitunter, wenn man halt nicht wie genug in Zukunft schaut, ein Scheiß. Aber wenn man es berücksichtigt von Anfang an, ist es ja kein Problem.
Kann man, ja, darf ich ganz kurz fragen, kann man jetzt in der heutigen Zeit, wo es so schnell und unrhythmig ist, also unrhythmisch läuft, aus meiner Sicht, auf 5 Jahre für ein Unternehmen eine klare Prognose sein? Das will ich auch. Könnte schon, aber.
Du musst als Unternehmen eine Vision her, so wie wir das auch haben, natürlich in 5 Jahren, vorausplanen, detailliert mit Finanzen und Aufträgen und so weiter, kannst du natürlich weitermachen, nicht 5 Jahre, da bist du eher bei einem Jahr, aber du musst eine klare Vision her, wo du hin willst. Ja. Du musst ja deine Infrastruktur, du musst deine Liegenschaften, deine Maschinen, deine Investitionen, was mit der Bank ausmacht, das musst du ja alles in eine gewisse Zukunft zeigen können, wo es reingeht.
So, jetzt haben wir keinen Kunde bei dir, sondern ich hätte dich da. Darum kann ich den Kunden nicht fragen, wo sein Ziel ist in 5 Jahren, aber jetzt frage ich gerade dich. Jetzt ist es so, bist du in der Ecke, oben am Wohnsinn, das ist ja Coworking.
So ist
es. Sind ihr eingemietet. Ihr sind 8 Menschen, also richtig. 8 Kollegen unter Anführungszeichen, komme ich nachher noch ein. Servus Digital in 5 Jahren.
Servus Digital in 5 Jahren sind wir nach wie vor zu 8 unterwegs. Also die Stammbesetzung, die soll bleiben, so wie sie ist. Ganz klar, was mir vorhin ist, dass wir uns mehr spezialisieren möchten. Wir möchten einfach in ein paar Nischen gehen und Spezialsoftware anbieten, die du wirklich so in Vorarlberg für Kunden kriegst. Also wo man wirklich zu uns kommen muss, dass man das machen kann. Und da möchte ich mir einfach einen guten Service anbieten.
Was ist eine Nische zum Beispiel?
Eine Nische ist natürlich immer, wenn es in die Richtung ERP-Systeme für bestimmte Branchen.
Wie bitte?
ERP-Systeme. Also oder ERP-System, da ist Finanzbuchhaltung, da ist Personalverrechnung, da ist Auftragsplanung, CRM und so weiter.
Okay.
Also SAP ist also SAP, ein bekanntes, riesengroßes ERP-System. Ja. Das ist nicht mein Ziel. Also das ist eine andere Richtung, in die man als IT-Bude gehen kann. Ja. Aber das wäre jetzt ein Beispiel.
Kannst du das so effizient produzieren, dass es auch preislich attraktiv ist für die Firmen?
Also bei ERP-Systemen ist es natürlich immer so, du hast in der Basis, die kaufst irgendwo hin, weil jetzt so Sachen wie Rechnungslegung, Gutschriften, CRM und so weiter, das ist ausreichend ausprogrammiert, da kannst du eigentlich selber nichts mehr dran optimieren. Wo es dann darum geht, ist natürlich, jedes Unternehmen bietet etwas anderes an. Es muss sich ja irgendwie abheben, weil sonst würde es früher oder später vom Markt verschwinden. Ja. Und jedes Unternehmen hat da eigene Geschäftsmodelle, eigene Geschäftsprozesse. Und die Kunst ist ja immer, dass ich mein ERP-System oder mein Online-Shop oder was auch immer ich alles habe bei mir in meiner Firma, dass ich das genau an meine Geschäftsprozesse anpassen kann, weil dem bringt es mir ja was. Ja. Wenn ich natürlich irgendeine Standardsoftware einkaufe, die überhaupt nicht zu meinen Geschäftsprozessen passt, dann ist das alle da mal Anwürgerie. Dann hat man keine Freude damit und dann.
Dann hast du ein großes Paket gekauft, aber du kannst nur ein Drittel nutzen und das entscheidet.
Genau, und dort ärgere ich mich ganz viel mit miteinander. Das heißt, es ist ja eigentlich die Kunst, zuerst einmal eine Basis fern, da wo schon mal viel kann, was für mich passt. Ja. Und der Rest halt so anzupassen, dass es genau auf meine Geschäftsprozesse passt und dass es auch verknüpft ist mit anderen Sachen. Also was mich auch meint, sind Online-Jobs. Und wenn ich einen Standard-Online-Job kann ich natürlich kostenlos im Internet, wenn ich mir einen Tag lang eine hocke, zusammenschustere.
Ich kann meine Webseite online machen, kostenlos quasi.
Genau, das ist alles möglich. Wenn man beim Beispiel Online-Job und wenn jetzt mal eine Kundschaft von mir ist, dort Gläser und Tassen verkaufen, wenn der einen Online-Job macht und da seine Gläser und Tassen hier tut, Rolling, ja, was ist denn die Kaufentscheidung? Was ist denn der kaufentscheidende Punkt? Das ist der Preis. Ja. Weil der IKEA und der Lutz und der Interspar, die können genau das gleiche Glas mehr oder weniger gleich teuer oder billig anbieten. So, jetzt muss ich mir natürlich als IT-Dienstleister überlegen, was könnte ich für den Kunden machen, damit er aus dem Markt raussticht. Ja. Was kann ich dir anschauen, bieten, wo der Kunde sagt, ich kaufe mein Glas da. Und jetzt, wenn ich so ein Glas decke, Moment, ja da vor uns was, dann wäre es natürlich interessant, wenn das wie eine Art Produktkonfigurator her, wo ich beispielsweise mein Firmenlogo oder das Vereinslogo hochladen kann, da ist ein kleiner Zuschieber, Farbe ändern und so weiter, und dann kann ich nicht bloß den Rolling bestellen, sondern ich kann den Rolling direkt mit meinem Logo bestellen. Das ist dann ein Job, oder da stehe ich den raus, weil das kann der Interspar, das können die IKEA und der Lutz nicht machen. Ja, die kaufen den Rolling in, haben da auf dem Lager und tun dann die weiterverkaufen. Aber mein Kunde, der kann das machen und darum ist natürlich bei dem Online-Shop die Idee, dass man natürlich sowas eintut, damit er sozusagen einen Wettbewerbsvorteil hat.
Also du bist IT Plus, du bist im Prinzip Marketing-Experte ebenso, wenn ihr das so macht. Weil ihr versucht, das so zu präsentieren, zu verkaufen, dass das raussticht und das ist Marketing.
Also Software oder IT, das ist ja ein Hilfsinstrument. Ja. Es stellt sich ja nicht jeder so Computer und Bildschirm und ERP-System in die Hütte, weil das so super ist, so mit dem Raffen. Ja. Sondern es geht halt einfach darum, dass ich Kosten einsperren kann, dass ich, wenn ich jetzt an einer CAD-Software denke, halt mein Haus damit konstruieren kann und damit genöter wie effizienter das auch jedem schicken kann und nicht mehr auf was ich wie großen Papier ausdrucken muss und so weiter. Und so ist ein Online-Shop natürlich auch. Mhm. Ein Online-Shop ist ein Mittel, um zu verkaufen und idealerweise so zu verkaufen, dass noch etwas übrig bleibt. Und dass die Kaufentscheidung nicht nur alleine der Preis ist. Ja. Weil wenn du den Preiskampf einstiegst, da, auch wenn der Online-Shop um was aus ist, machst du keinen Meter damit. Ja,
stimmt. Konkrete Frage. Klingt gut, klingt nach Entwicklung und du siehst, in 5 Jahren sind immer noch 8. Wählt ihr nicht Wasser? Also wie alle anderen Unternehmen?
Oder Wachstum ist bei uns eigentlich so definiert, dass wir sagen, wir möchten uns eher spezialisieren. Und wenn man natürlich sich spezialisiert und dadurch natürlich auch irgendwo weniger Konkurrenz dann hat auf dem Markt, kam natürlich von den Projektgrößen her andere Sachen am Markt zu. Das ist natürlich schon mal finanziell attraktiver und natürlich kann auch der Preis ein bisschen
hochgehen. Wie klar. Du individueller bist.
Ich bin nicht mehr so vergleichbar mit anderen. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir nicht mehr vergleichbar sind mit anderen Firmen, sondern dass wir einfach eine klare Dienstleistung haben, die speziell ist, die einen Benefit bringt, natürlich, im Sinne von ich kann mehr verkaufen, im Sinne von ich kann Kosten einsperren, ich kann effizienter werden. Und da möchten wir uns auch entwickeln.
Ihr habt verstanden. Also spezialisieren statt größer werden.
Naja, dadurch größer werden natürlich. Oder? Also der Umsatzkuchen wächst dann.
Ja, aber mit den gleichen Mitarbeitern.
So ist es.
Den Umsatzkuchen, das klingt gut, gell? Da kommen wir, finden mal zum Küchli, zum Znüngerli, gell?
So ist das, ja, wird der Küchli gekauft.
Vor mir zum Znüngerli kommen, hätte ich noch 2 Fragen. Da ist wirklich 8 Kollegen, die kommen alle im Prinzip aus der HTL raus.
Richtig, das ist die Hälfte von meiner HTL-Abschlussklasse.
Es gibt's doch, gell? Die Hälfte macht ein eigenes Unternehmen. Was für Vorteile hat das, dass du das mit Kollegen hast und hat das vielleicht auch Nachteile?
Also wir sind ja miteinander 2016, wenn ich es richtig im Kopf habe, in HTL gestartet. Also ist es mittlerweile 8-9 Jahre her. Ja. Folglich kennen ich alle 9 Jahre.
Und sie die.
Genau, und untereinander kennt man sich teilweise schon seit der Volksschule oder im Kindergarten. Ja. Hat natürlich den Vorteil, dass man das Gegenüber zu 100% kennt. Ja. Genau was, wie der tickt, wo Stärken sind, wo Schwächen sind, wie man auch kommunikativ gewisse Sachen herantragen muss, dass man ein gutes Ergebnis erzielt. Mhm. Und natürlich auch, wir sind nicht nur Arbeitskollegen im Sinne von, okay, wir verdienen miteinander Geld und zaubern fünf Gramm alle Hur und jeder hat sein eigenes Leben, sondern man ist natürlich auch im Privaten irgendwo miteinander verbunden, wenn man fortgeht und alles Mögliche miteinander tut. Und das tut brutal zusammenschweißen. Und wenn man sich überlegt, wir haben vor, also 2019 haben wir im Sommer angefangen mit unserem ersten Projekt.
Wie alt bist du gewesen?
2019 bin ich 80 gewesen.
18.
18,5. Ich bin der Älteste der Firma, das ist ja auch interessant. Ich bin der Älteste mit Jahrgang 2001 und der Jüngste ist da 1,5 Jahre jünger als ich.
Hat das die gleiche Spirit, die gleiche Gedanke zu sagen, okay, wir ziehen nur am Strang, hey, wir machen unser Business, wir machen unsere eigene Firma, das tut mir unglaublich.
Das ist, ja, es ist selten. Also ich glaube, die Konstellation, ich habe es zumindest bisher noch nie so gefunden. Ich meine, es gibt schon ein paar andere IT-Firmen im Vorarlberg, die auch aus der HTL oder aus der Fachhochschule aus entstanden sind. Aber die sind bei weitem nicht, also da ist das Gründungsteam viel kleiner gewesen. Ja. Die sind zu dritt, vielleicht zu viert gewesen. Da gibt es schon ein paar Beispiele.
Ja. Jetzt ganz kurz, nur, du hast ja erwähnt, du bist schon teilweise Zwirndunter. Ich habe schon ein bisschen ausrecherchiert, aber ich lasse es dir erzählen. Ich glaube, du bist noch mit studieren. Was tust du dort zu Zwirn?
Ja, zu Zwirn tue ich, wenn ich Zeit habe.
Oder ziehst du um die Häuser dort unten? Auch, hoffentlich.
Also, es hat mehrere Gründe gegeben, warum ich auf Zwirn nachgezogen bin. Einer ist natürlich, dass ich gesehen habe, okay, wir haben in der Firma extrem viel Praxis. Jeden Tag haben wir mit Betriebswirtschaft und Programmierung und anderen Sachen zu tun. Und ich habe gesehen, es wäre ja auch einmal interessant zu sehen, was eine Universität zu der ganzen Sache seht, wo so eine kleine Forschung da für Sachen liefern kann, die für uns vielleicht hilfreich sind. Und darum habe ich dann angefangen, Wirtschaftsinformatik an der WU zu Wien zu studieren. Das mache ich auch nach wie vor. Muss aber klar sagen, dass Firma Priorität Nummer 1 ist. Mhm. Und wenn bei uns ein Arbeit da ist oder wenn man Arbeit machen muss, bin ich da für die Firma, dann arbeite ich für die Firma. Und wenn es dann einmal Zeit gibt, wo ich jetzt im Vertrieb beispielsweise weniger tun muss, dann investiere ich halt die Zeit in Weiterbildung. Und ich glaube, für meine Generation ist das irgendwo ein Muss, dass man einfach einen gewissen Teil von seiner Lebenszeit in Weiterbildung, ob jetzt das ein Studium, ein Buchleser oder so irgendetwas ist, einfach investieren muss, damit man top aktuell bleibt, weil bei uns in der Branche, also jetzt in der Branche, wo wir sind, gerade auch wenn es in die Richtung Marketing geht, wie du angesprochen hast, das ist extrem schnelllebig. Mhm. Also der Suchalgorithmus von Google ändert sich ja beinahe täglich. Und da musst du fortlaufen und schauen, okay, was hat es für Veränderungen gegeben, wie muss ich darauf reagieren, was muss ich für Maßnahmen setzen, dass ich für meine Kundschaft da auf dem aktuellen Stand bin und dass halt deren Ranking gut ist.
Aber es ist nicht unglaublich streng, du musst dich jede Woche neu erfinden quasi. Halt erfinden, aber weißt du, jetzt hast du mal jetzt geschafft und jetzt hast du, jetzt lassen wir es mal geraten. Jetzt kann ich das, jetzt lassen wir mal halb, dann kriegst du ein Luft, da kriegst du fast keine Luft. Sondern du musst stetig dranbleiben.
Ein Teil ist wirklich fortlaufend schauen, was sich tut. Ich meine, natürlich eine gewisse Basis, wie jetzt eine Programmiersprache funktioniert, das hat man vor 30 Jahren einmal erfunden oder noch länger. Das ändert sich ja nicht. Ja. Aber halt, wie ich das einsetze und was ich damit machen kann und was ich mache und was natürlich sinnvoll ist, zum Geld verdienen, das ändert sich schon und da muss man am Markt bleiben. Ja. Das ist schon sicher etwas, was Unternehmer sind, ausmacht. Das ist ganz klar.
Cool. Alter, das heißt, du bist dort unter einem Studierer, hast du ja nun ausgeklärt, du bist in der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, auch Mitglied. Erzähl ganz kurz, was ist da der Sinn dahinter?
Also die Akademie der Wissenschaften ist nur der Träger von dem Programm, wo ich Mitglied bin. Das Programm ist die Österreichische Studienstiftung. Da kann man sich derzeit einmal im Matura-Jahrgang bewerben. Und das ist damals, wo ich maturiert habe, ist das noch ganz jung gewesen. Und ich habe dann von ein paar Kollegen, die mir vorher schon einmal ein paar gute Tipps gegeben haben, was man tun könnte, haben gesagt, da musst du dich unbedingt bewerben. Und ich habe gesagt, ja gut, dann mache ich das. Dann haben wir am Vorarbeit, also wirklich kurz vor knapp, eine ganze Unterlagen abgegeben. Ich habe mich da beworben, bin dann noch genommen worden. Und das Ganze ist ein akademisches Förderprogramm von der Akademie der Wissenschaften, wo es eigentlich aus Sicht von der Akademie jetzt natürlich darum geht, die Forscher der Zukunft zu fernen, die ein an sich zu binden und natürlich auch mit Seminaren, mit Studienstiftungsgesprächen, oder? Ich habe auch regelmäßig die Möglichkeit mit interessanter Persönlichkeit, oder? Wo ich jetzt zum Reden, wir haben jetzt gerade letzte Woche immer mit Peter Fitzmeier über Regierungsbildung geredet. Wir haben da schon der Chef von der Föst zu Gast gehört, der Eibenstein, er ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Wir haben schon der Leiter von der Diplomatischen Akademie gehört, der Emil Briggs. Wir haben Botschafter gehört, wir haben Richter gehört vom VfGH. Wir haben gerade wirklich buntes Programm.
Es geht also wirklich in die Richtung ein tolles Netzwerk und führe zum Gucker und sich weiterzuentwickeln.
Absolut.
Da bist du also Quell quasi, oder?
Richtig. Und das natürlich immer in einem wissenschaftlichen Kontext. Also immer auf ein Thema betrachten, was sieht die Forschung momentan, in welche Richtung geht das, was gibt es für Projekte, was gibt es für Institute und wo könnte man einsteigen.
Ja, cool. Also jetzt haben wir wirklich gehört, und was mich jetzt interessiert hat, wie sich so ITler so kulinarisch bewähren. Wenn die ITler zu jüngere. Wir machen eine kleine Pause. Ich hätte natürlich alles mitgebracht, wo steht, klassisch gehört er dazu.
Super.
Der Servus, Dieter Znüngersenf, der tut ihr mal miteinander znüngern. Dann machen wir weiter.
Super.
Und die Pause meinte ich nutzen, um Danke zum Säger Bing Bing, einem langjährigen Kooperationspartner der Welterversicherung aus Andelsbuch. Und natürlich möchte ich Ihnen ganz kurz erzählen von der Neuigkeit von meiner Seite. Ich habe ja gestartet mit Servus Dieters Podcast Manufaktur. Das heißt, ich stand mit meinem Know-how, mit meinem Wissen gerne zur Verfügung, wenn ihr einmal schon daran denkt, denn als Firma, als Verein oder als Gemeinde, Kommune einen eigenen Kommunikationskanal mit Podcasts macht. Also, wenn euch das interessiert oder ihre Idee habt, meldet euch einfach bei mir. Ich unterstütze euch gerne dabei. Wälderisch, Herr, Derat und Dern. Birgit, was hast du für uns wieder für eine Geschichte vom Hörerwald mit dabei?
Heute grille Bratwurst, Mona hin und dann am Dienstag oder Märkte Kitzelflasch. Bloß ganz gewehr's nie, kein Schinkel von einem Frosch. Ulli, wie siehst jetzt du zu dem Spruch?
Nicht ganz einfach. Heute grille ich Bratwürst, Mona hin und dann am Dienstag oder Märkte Kitzelflasch. Bloß ganz gewehr's nie, kein Schinkel von einem Frosch. Kann man das bei dir auch sagen, Sippel?
Ja, bei uns gibt es auch alle bloß vegetarisch. Heute grille ich Bratwurst, Mona hin und dann am Dienstag oder Mittag Kitzelfleisch. Bloß gaut sicher nie ein Scheitel von einem Frosch. Dieter, wie isst man das auf Hochdeutsch?
Heute grille ich Bratwürste, morgen ein Huhn und dann am Dienstag oder Mittwoch Kitzfleisch. Bloß ganz gewiss niemals Schenkel von einem Frosch. Marcel, vielen Dank für das Znüngern. Das war jetzt im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Znüngern mit der ganzen Mannschaft. Haben wir das Fest Znüngern beim Faschingsklaffer angefangen mit dem Süß und dann zum Bekannten. Ein guter Landjäger, ein guter Senf und Grenze dazu. Vielen Dank.
Moll, danke, hat mich gefreut.
Geht das durch den Alltag bei oder ist es nur für hohe Anlässe?
Also, dass es jetzt ein Znüngern gibt, das ist eher hohen Anlässen vorbehalten, würde ich sagen. Aber was schon passiert ist, dass wir im Büro miteinander kochen. Also, das gehört schon irgendwo dazu. Wir haben ja eine schöne Küche da und wenn gerade mehrere da sind, dann schicken wir halt dort zwei Ginkhoff und sagen, ihr kochen jetzt und die anderen tun halt währenddessen wieder schaffen.
Also das tun wir und jetzt mal einen anderen und
ja.
In die Richtung.
Das genau, wir sind früher in der Postgarage da, dann haben wir die neue Küche gehört und das ist eigentlich alles etwas, wo ja die Leute da zusammen kann und wo man gerade auch nochmal über Projekte in einem anderen Rahmen reden kann.
Aber das, diese Trend gibt es ja nicht nur in Coworking-Sachen, sondern auch Firmen, die sagen, dass man miteinander auch das Mittag kocht, erst dann auch in sozialen anderen Rahmen Zeit verbringt. Ne?
Genau, das hängt, glaube ich, viele Führungskräfte und auch viele HR-Berater erkennt, dass da eigentlich sehr wertvolle Gespräche stattfinden, wenn man einfach Mitarbeiter miteinander zum Mittagessen an den Tisch hockt. Und dass da Ideen und Austauschen schon und der so ist, wenn man gegenüber im Großraumbüro hockt, also einfach nicht zustande kommt in der Form und dass das durchaus so einen Wert hat. Ja, dass man im Sinne von, man tut jetzt Mittagessen mit Zuschuss oder stellt da sowas.
So, und jetzt hat mich interessiert, Marcel, ganz privat. Was für einen Austausch hast du am Mittagstisch? Wer hockt bei dir am Mittagstisch, wenn du daheim bist?
Wenn ich daheim bin, das kommt ganz drauf an. Meistens auch die Mama am Mittagstisch, ist ja schon Pensionistin. Das ist immer schön, wenn ich auch direkt bin, dann kann ich natürlich Kantine-Mama. Kantine-Mama ist natürlich super. So ist natürlich, wenn ich im Büro bin, Geschäftspartner, die da sind. Und wenn ich zu Wirndum bin, ist es mein Mitbewohner in der Wohnung.
Ja, also beherrscht eine WG,
ja,
sozusagen. Hat in deiner Lebensphase momentan eine Beziehung Platz? Oder gibt es eine?
Es gibt momentan keine. Ich bin einer Beziehung offen gegenüber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich krampfhaft irgendwas jetzt suche oder erzwingen will.
Ja.
Ich meine, was natürlich für Beziehungen schon schwierig ist, in meiner Lebensphase natürlich, dass ich immer zwischen Vorarlberg und Wien hin und her pendel.
Ja.
Und das müsste eigentlich jemand sein, der auch hin und her pendelt, also Vorarlberger, Vorarlbergerin, wo er zu Wien studiert und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt, wenn Semesterferien sind oder wenn Wienert ist oder sowas, dann kann man miteinander hochfahren. Oder auch im Sommer beispielsweise. Oder?
Ja.
Wenn man natürlich auch während dem Studium arbeiten sollte oder sowas, dann ist das natürlich auch wieder, wenn man natürlich zu Wien studiert, macht man natürlich eher zu Wien ein Praktikum. Also wie bei uns im Land natürlich,
nein,
weil zu Wien ist natürlich wesentlich mehr Firmen, ein bisschen internationaler das Ganze, also wie jetzt bei uns,
nein,
je nachdem, was man studiert.
Was ist der größte Unterschied jetzt zwischen Wien im Lehrer und dem Bregenzer Wald Lehrer?
Also zu Wien natürlich, du hast eine Großstadt. Ich bin innerhalb von einer halben Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bin überall in der Stadt, wo ich sie will.
Ja.
Egal ob das Uni ist, egal ob das Kundschafter sind, privat, Fuka, was auch immer. Das ist natürlich schon ein brutaler Vorteil. Das geht bei uns da natürlich mitunter ein bisschen schwieriger, wo mehr halt schauen, ob es einen Fahrer gibt oder dass man halt selbst fährt. Der Wiener grundsätzlich hat schon eine kleine andere Einstellung. Wenn ich mir das überlege, bei uns im Vorarlberg ist ja nach wie vor dieses Schaffen, Schaffen, Hüsefuhr. Ist halt so ein Motto, auch wenn das finanziell sehr brutal schwierig wird mittlerweile, wo man eher sehr Schaffen, Schaffen, Eigentumswohnung kaufen.
Ja.
Bei Wiener, der hat ein klein anderes Ziel, also wirklich der Wiener, der in Wien geboren, aufgewachsen ist und so weiter, da ist das ultimative Ziel, dass man mit 18 Gemeindebauwohnung kriegt, in der man eigentlich bis zum Lebensende wohnen kann. Das ist das, also das Ziel und ja, wirklich ein paar, die halt ja, ein paar gute Freunde mit 18 ihre Gemeindebauwohnung kriegt haben, da sind sie jetzt die gezogen.
Und wenn Donnerstag nahm er dich auf Donauinsel geht.
Mitunter, das weiß ich nicht, gar nicht so nicht zeigen, aber wenn sie jetzt nicht 5 Kinder oder sowas kriegen, dann müssen die nicht raus aus der Wohnung.
Ja, ja.
Das ist schon ein brutaler Unterschied eigentlich.
Okay. Also der Richtung von der Philosophie, wenn du noch original Wiener triffst, wird ja auch immer schwieriger, denke ich.
Ja, also Wien ist, ich glaube, schon seit jeher einfach so ein Anziehmagnet aus allen Richtungen, aber zumindest Österreich und natürlich vor allem Monarchie auch. Und heute natürlich auch mit dem Zuzug, also wirklich originale Wiener zum Treffen, das ist schon schwierig.
Das ist gut schwierig. Jetzt habe ich eine andere Frage. Jetzt, Marcel, du hast den Schätzle getroffen, bist verliebt, verlobt und dein Hochzeitstag steht bevor. Wie sieht jetzt Marcel seine Traumhochzeit aus?
Boah, das ist jetzt eine Frage,
die das hat dich noch nie jemand gefragt, gell?
Nein, das hat mich noch nie gefragt.
Dein Hochzeitstag, fangt an.
Also, mein Hochzeitstag vor da, ja, wahrscheinlich wird er nochmal aus dem Bett aus schiessen, schätze ich mal. Ich glaube, das ist ja auch
nicht. Also, in dem Fall traditionell?
Das wird sehr halt passieren. Ja. Das ist ja nochmal für einen, der das tut und so ist. Also, Hochzeit sollte ja eigentlich einer von einer schönsten Tage im Leben sein, wo ja um Leben lang positive Erinnerung bleibt. Und das muss natürlich an einem speziellen Ort stattfinden und das wäre eigentlich für mich schon bei uns auf dem Vorschuss. Also, nicht klassisch in der Kirche mit Altar und so weiter, sondern wirklich unter freiem Himmel, wunderschöner Sommertag, nicht zu heiß, nicht zu kalt, und wirklich auf dem Vorplatz für unsere Hütte da in familiärem, freundschaftlichen Rahmen, also eher Klenkhalter, da diese Hochzeit natürlich, ein guter Freund von mir ist auch Pfarrer, also der täte natürlich den für das anstellen und dann sage ich, bitte, du kommst denn da, geil zu mir auf Twitter. Und dann, also das würde es für mich speziell machen. Ja, einfach dieses persönliche Verbunden mit einem Ort, mit dem ich ganz, ganz viel schöne Erfahrungen und Erinnerungen verknüpfe. Ja.
Dein spezieller Freund, der Pfarrer.
Ja.
Was erzählt der dir über den Glauben und kannst du ihm nachher, wie geht der Marcel mit dem Glauben um?
Wie gehe ich mit dem Glauben um? Also, was mir wichtig ist, dass, also mir ist jetzt unwichtig, ob man jetzt irgendeiner Konfession sowas angehört, ob jetzt römisch-katholisch, jüdisch oder so irgendetwas ist.
Das ist wie ein Parteibüchli quasi.
Ja, genau, das ist mir relativ klein. Was mir eher wichtig ist das, was jetzt beispielsweise bin ich ja römisch-katholisch, was die Religion vermittelt. Ja. Ja. Das, die Religion ist ja von mir so eine Empfehlung, wie man das miteinander gestalten sollte. Ja. Also im Sinne von gegenseitigem Respekt, man hilft sich, man ist auch sozial, man denkt nicht nur an sich, sondern natürlich als Individuum hat man gewisse Freiheit, sollte man auch diese Chancen, die man vom Lehrer kriegt, nutzen, ja. Natürlich. Aber man sollte auch immer auch an die Gemeinschaft denken. Also wie Gott sei Dank, wie kann man denen helfen? Und das ist für mich das, was wichtig ist. Und wir sind so ein die Diskussion, weil ich dann schon mit dem ein führen oder wie er das sieht. Ja. Das, also, da geht es mir eher ein um das, dass einfach eine Religion eine Handlungsanleitung ist für ein gutes Miteinander.
Siehst du irgendwo eine Konfession, wo das am nächsten einbringt, wie du dir vorstellst?
Ich hemme mich, ehrlich gesagt, zu wenig mit einer einzelnen Religion und mit den Schriften und mit den Auslegungen und was befasst, es da alles gibt, befasst, dass das jetzt sagen könnte, das ist zu 100% genau das, was ich jetzt für richtig erachte. Ich meine, zu 100% etwas werden, was man passt, das schafft man nie im Leben. Das ist immer nur eine Annäherung. Ja, ich meine, ich kann mit den Werten, die von der katholischen Kirche vermittelt werden, also mit diesen Grundwerten, ja, dieses familiäre, dieses soziale, dieses Miteinander, mit dem kann ich schon viel anfangen. Ja. Also das ist für mich ganz in Ordnung. Ja. Aber ich schätze, es tut wahrscheinlich eh jede Religion, zumindest sollte sie das, solche Sachen vermitteln.
Wenn wir vom Thema vermitteln sind, junge Leute sind natürlich auch gern, statt in der Kirche, im Social Media drin. Ich weiß, ich finde bei der liebe Gott auch. Aber wie kann aus deiner Sicht Social Media, können die Inhalte vermitteln? Oder ist dieses Social Media Wahn, was macht der mit uns Menschen?
Also Social Media ist, also wenn man jetzt gerade Instagram oder TikTok oder sowas hängen, das ist für mich einfach eine moderne Droge. Also meiner Meinung nach schon irgendwie erklärt, wie jetzt Droge, Alkohol, Bier behandelt werden. Und da sollte man sich einfach auch bewusst sein, dass diese Plattformen einfach auch von den Entwicklern, also von Facebook oder von ByteDance in China, einfach darauf ausgelegt sind, uns so lang wie möglich da davor auch nicht zum Hocken
zu fesseln.
Zu fesseln, genau. Weil ich bin ja, solange ich vor dem Handy hocke und mich da berieseln lasse für TikTok, bin ich ja das Produkt, was Instagram verkaufen kann. Die haben sie mir Werbung geschaltet. Und das sollte man einfach, wenn man Social Media nutzt, immer berücksichtigen. Ja, ich bin in dem Moment ein Produkt, das Lebenszeit hergibt für nichts und wieder nichts. So sehe ich das, das ist eine moderne Droge. Und ich meine, was ich gemacht habe, diese ganzen Social Media Apps von meinem Handy verwandt, die gibt es nicht mehr. Ich schaue mir das nur noch im beruflichen Kontext an. Und was ich da von mir gemacht habe, ist, da haben wir ein Tablet. Und das Tablet hat man nicht permanent im Hosensack. Und wenn ich Social Media verwende, dann verwende ich es dort. Weil dann ist es nämlich einfach zeitlich sehr limitiert und aufs Notwendigste beschränkt.
So, dass ich das richtig verstanden habe, der Marcel, du hast keinen Instagram-Account mehr, einen persönlichen, sondern nur einen Firmen-Instagram-Account.
Ich habe schon einen persönlichen Account, also die Kanäle gibt es natürlich alle, aber mir geht es um die Nutzung, wie du E-Social Media nutze und der ist ja nicht einfach auf ein Minimum reduziert. Oder der Klassiker ist, dass man Instagram auf dem Handy dabei hat und sobald man
es postet. Jede freie Minute.
Genau, jede freie Minute pickt man davor, dann idealerweise läuft man währenddessen in einer Straßenlaterne rein und der ist ja nie für mich selber einfach abgedreht.
Wie hast du es geschafft?
Gelöscht. Ich habe einfach das App gelöscht und ich verwende es bloß noch daheim auf dem Tablet.
Das ist im Prinzip also ich höre Raucher, für Raucher zum Beispiel. Ja? Ja, das fällt da was neu, oder?
Ja, das ist zwei Wochen lang, denkst du, jetzt gibt Instagram schon wieder mal schön, aber dann lasse ich mir dafür der Servus-Podcast da, das ist dann auch wieder etwas. Und danach vermisst man es gerne mal. Danach hockst du dann eher davor dort und denkst du, wieso bin ich eigentlich so blöd gewesen und habe so viel Zeit da verschwendet vorher.
Gibt es da eine Schwelle, wo du zeigen kannst, wo den Leuten, ich sage nicht nur junge Leute, sondern auch die Erwachsenen oder auch die in meinem Alter, also auch wir sind natürlich da wirklich angeraten zum Aufpassen, damit wir nicht zu viel Zeit verbringen. Hast du irgendwie ein Maß, weißt du, beim Bier selber, wenn du zwei Bier am Tag trinkst, dann musst du aufpassen oder zweimal in der Woche. Darfst du da irgendwie die Anmaßen erzeigen, was ist, wenn du denkst, okay, jetzt bin ich ein Suchthufer?
Ich glaube, das ist ja beim Bier sehr unterschiedlich. Die einen gestanden sehr Bier aus und sind nicht süchtig, die anderen zwei. Ich glaube, es geht eher darum, wenn ich nicht an der Bushaltestelle stand, ja, ohne dass ich sofort das Bedürfnis habe, jetzt Handy aussetzen und zu Instagram aufzumachen, dann bin ich nicht süchtig, oder? Aber sobald ich das Bedürfnis habe, zack, Bushaltestelle und schon scrollen, gut, dann ist es zu viel, dann muss ich was tun. Aber wenn ich das links liegen lassen kann und sage, okay, jetzt zwei Minuten und nachher ist wieder fertig für den Tag, dann passt das
ja. Und was passiert, wenn ich nichts tue? Dann bleibe ich dem Suchtthema drin. Das macht ja was mit uns Menschen. Ja.
Ja. das verkürzt die Aufmerksamkeitsspanne. Also das merkt man ja auch. Ich meine, ich tue auch, bin also als Trainer tätig, jetzt nicht Lehrer, aber tue natürlich auch Programmierkurse gehen. Und da merkt man dann schon, dass Leute, die einfach auch in den Pausen sofort Handy-User, Social Media durchscrollen, ewig lang, einfach eine andere Aufmerksamkeitsspanne, eine andere Konzentrationsspanne haben oder eine andere Interaktion mit mir als Trainer, als wie die, wo in der Pause aufstehen, rausgehen und von mir aus eine Zigarette rauchen. Also da, das ist, also das hat der bloß angegeben, der gekocht hat, die haben Kurs, aber die sind die ja cool, die haben einen freien Kopf gehabt, die waren wieder aufnahmefähig. Ja. Und die, wo auf dem Computerbildschirm, auf gut Deutsch gesagt, gewesselt haben, auf dem Handybildschirm, die sind nach Pause bald schlimmer beieinander als wie vorher. Mhm. Also, weil die ja nicht abschalten können. Das Hirn war ja fortlaufend und damit beschäftigt, das Zeug zum Verarbeiten. Und wenn man dann ein bisschen über die Schulter schaut, was die sich da anguckt, dann sage ich, das bringt ja nichts. Das ist ja wirklich nur Unterhaltung. Ja. Das kann man zu Abend tun, am Abend, wenn man eine Sache erledigt hat, aber untertags, wenn man arbeiten sollte, dann ist das einfach fehl am Platz.
Mhm. Ist das denn den Menschen bewusst?
Teilweise ist es ja bewusst, teilweise sagen sie so, ja. Nimm mich bewusst in Kauf, das ist also wie, gut, du siehst dann Raucher, aber sagt, ja, ich weiß, dass es scheiße ist, aber es wird kein Raucher sagen, das ist gesund. Ja. Aber ich rauche halt trotzdem, weil es ist halt eine Sucht. Oder? Und der Sucht muss man halt konsequent sagen, ich drehe das jetzt für mich ab.
Konsequent?
Ja.
Abschalten und nochmal weg und dann mal gucken, was passiert.
Genau.
Das kann man so als Tipp am Mickey. Also das
Gefühl, ich würde das wirklich empfehlen, im Monat Sommer ist ja ideal für das. Ja? Wenn man Urlaub hat, 3 Wochen lang, wirklich weg damit, weglegen, es macht was mit einem. Also ich würde wirklich jedem mal empfehlen, sich eine Zeit lang von dem komplett so...
Das wäre ein Experiment. Das könnte jetzt im Prinzip eine Botschaft sein, wo man das wirklich mal lustiger wird. Und wer sich das zutraut, das zu machen und uns dann ein Feedback geben.
Ja, also kann man gerne schreiben. Ich kenne viele, die auch beruflich mit diesem Social Media Zeug halt notgedrungen, weil sie in der Marketingbranche tätig sind, zu tun haben. Mhm. Die haben einfach auch gesagt, sobald das nichts mehr mit meiner Arbeit zu tun hat, das Social Media, ist das weg. Habe ich das einfach raus aus meinem Alltag und die hat dann auch gesagt, nein, 3 bis 8 Wochen, es geht mir viel, viel besser. Ich habe eine längere Aufmerksamkeitsspanne, ich bin weniger nervös, ich bin viel gechillter und das sind ja eigentlich alles Effekte, die positiv sind.
Ja, spannend. Also ich glaube, das geben wir mit und wenn ihr wirklich mutig sind, probiert das aus und schreibt entweder mir auf dieter@cevas.at oder bei Marcel, was hast du für eine E-Mail-Adresse?
marcel.simmer@cevas.at.
Siehst du, Cevas und Servas, siehst du, das ist schön. So lösen wir das auch. Jetzt, Marcel, hast du Angst vom Scheitern?
Wenn man Sachen macht, dann ist Scheitern immer etwas, was man kalkulieren muss. Vor dem darf man keine Angst haben, weil dann tut man ja nichts.
Bist du schon mal gescheitert?
Ja, das gehört dazu. Also es wäre falsch zu sagen, dass 100% von dem, was ich in meinem Lehrbewerk hierher immer funktioniert hätte. Also du kannst natürlich, ich bin schon so veranlagt, dass wenn ich jetzt etwas mache, dass ich mich darauf vorbereite und schaue, dass ich so viele Informationen wie möglich einmal hineinkriege. Ich meine, haben wir da auf dem Podcast eine Zeit lang vorbereitet und die Folge alle angelassen, weil wir jetzt überlegen, was wird der Dieter wohl als Frage. Aber am Ende des Tages kannst du ja Sachen nicht zu 100% planen. Ja. Und es hat immer eine gewisse Restunsicherheit dabei. Und das kann natürlich zum Scheitern führen. Aber wichtig ist, dass man natürlich, wenn man scheitert, sich überlegt, okay, was ist das gelegen? Und was kann ich für mich selber mitnehmen, damit das nicht mehr passiert? Ja. Oder damit ich an einem anderen Punkt im Leben nicht mehr aus dem gleichen Grund scheitere. Ja. Und solange man das mitnimmt, hat das doch was gebraucht. Ja. Sehr gut.
Das ist jetzt mit einer spannenden Dunkel. Ich habe dich das gefragt, wo du dich vorbereitet hast, oder ist es wieder anders geworden?
Einige Sachen hast du tatsächlich gefragt, wo ich für mich selbst nochmal chronologisch aufgeschrieben habe, welcher Reihenfolge ich sagen sollte, damit ich nichts vergesse und ein paar andere Sachen, die habe ich nicht berücksichtigt.
Einfach gerade lang.
Ja, genau, gerade lang, ja. Das gehört auch dazu irgendwo.
Was muss passieren, dass der Marcel zufrieden ist?
Dass ich zufrieden bin. Ja, das ist am besten dann, wenn ich Ruhe habe. Wenn ich Ruhe habe, wenn wir miteinander, das ist eigentlich auch, kann ich glaube wieder gut mit einem Bild vermitteln, von mir auf der Forschungshütte. Das ist immer so ein Ort, wo ich einfach Ruhe habe, wo ich nachdenken kann, wo ohne permanent irgendwo das Telefon läutet oder eine E-Mail reinkommt. Das ist ein Ort, wo einfach sehr viel Zufriedenheit damit verbindet. Und was mir natürlich auch mal mindestens einmal im Jahr tut, ist natürlich, dass man da miteinander Sommergrillfest machen in der Firma. Ja. Und wenn man dann miteinander da auch gegrillt und eine Gaudi miteinander, dann ist doch schön. Ja. Das ist ja wirklich ein Punkt, wo man sieht, Zufriedenheit. Ja. Das ausstrahlt. Oder Weihnachtsfeier ist auch so ein Punkt, wo man einfach miteinander auf das, was man das ganze Jahr miteinander da hat. Also die Höhen und Tiefen, die gibt es alle. Aber in Summe einfach zurückschauen kann, sieht mal, in Summe, wir haben einen Fortschritt gemacht, das läuft gut, man kann zufrieden sein.
Unglaublich. Und wie viel Mal gibt es das, dass du einen ruhigen Moment hast, weil du doch im Neudeutschen selber very busy bist? Oder? Also geht das schon ab. Herrscht das ausreichend für dich oder wird da Luft nach oben?
Das kommt stark darauf an. Also im Normalfall ist für mich so Wochenende, Samstag, Sonntag, sind für mich so Tage, wo einfach mir diese Ruhe und diese Zeit rausnehmen, einfach einmal auf die Seite legen und einfach sagen, tu die jetzt einmal, tu einfach mal nichts tun. Zeit lang, das ist auch schon. Und es gibt natürlich immer Phasen für uns in der Firma, da ist einfach viel zum Tun. Und da muss man halt am Wochenende her und dort zaubert. Und es gibt aber genauso Phasen, bei uns in der Branche glücklicherweise eh genau im Sommer, wo das Wetter schön ist, wo einfach wenig los ist. Und da genieße ich das natürlich. Was man halt auch tun muss, ist, man darf nicht denken, okay, ich gehe jetzt arbeiten. Das muss ich jetzt halt tun, weil man sollte irgendwie Geld verdienen. Ja, und das ist so von Art, gefällt mir eigentlich gar nicht. Und, aber am Abend um 5 Uhr, wenn ich fertig mit arbeite, wenn ich 4 Uhr bin, dann geht das Leben los, dann geht es mir super. Ich glaube, man sollte schon irgendwie herbringen, dass man sagt, okay, Schaffen ist etwas, das bereichert mich, das mache ich gerne und das ist jetzt nicht irgendwie eine Qual. Und wenn man natürlich eine eigene Firma hat, dann ist man natürlich selbst verantwortlich dafür, dass es genau so ist. Dass man, dass man Projekte hat, wo um selber auch Spaß
machen. Da kannst du einen Beitrag leisten, um das zu entwickeln. Und dann ist das nicht mehr Arbeitszeit, sondern Lebenszeit. Und wie ich die investiere, das ist nachher auch meine Zufriedenheit.
Also. So ist es. Also man sollte Lebenszeit eigentlich immer so investieren, dass man zufrieden ist, dass etwas Gutes aussagen dabei.
Und was mir ganz spannend tut, ist, haben wir ein tolles Gespräch und weißt, du bist 23 Jahre jung. Du bist jetzt 53 mit diesen Lebenserfahrungen. Sondern mich freut das echt total, was mit euch, mit eurer Mannschaft alles noch passiert, mit diesem Spirit, von euch. Das ist unglaublich. Also da können Sie wirklich, das hätten wir immer Generation Z bestohlen.
Mhm, wir also sind Generation Z.
Generation Z, wo man sagt, mein Gott, na, was wird aus der Jugend noch werden? Das sehen wir genau, 8 Burschen, 2 da unten am Strang, sind mit 23 schon 5 Jahre Unternehmer, erfolgreich unterwegs, Wachstum in die Tiefe, in die Qualität, nicht in die Größe. Mhm. Unglaublich. Du, jetzt, Marcel, ihr habt ja gesagt, wir miteinander ein schönes Nügel kennt, die ganze Mannschaft da gesehen, ihr alle kennenlernen können. Vielleicht zum Abschluss noch, Marcel, dein Lebensmotto.
Mein Lebensmotto, da gibt es viele Mottos. Eines davon ist, nutze den Tag. Also ein anderes Motto wäre, lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte gewesen. Ich glaube, das man weiß nie, wenn zu Ende ist. Und man sagt, glaube ich, jeder Tag einfach das Maximum rausholen oder etwas tun, was uns Fehler macht. Ja. Das heißt ja nicht, dass man alle Leistungen erbringen muss. Oder ein anderes Motto, das ist schon wichtig, die größte Hürde im eigenen Leben bin ich selbst. Oder weil ich selbst entscheide, welche Chancen ich nutze oder nicht. Mhm. Ich selbst entscheide, tue ich jetzt einen extra Meter gegangen oder nicht. Und das ist im Prinzip die Entscheidung, kann was Cooles passieren oder kann ich auch scheitern. Aber das
muss zulassen.
Man sieht immer, ja, da und dort überall Hürden. Ja, am Ende des Tages Hürden sind da, dass man drum herumkommt. Das muss man so sehen. Wir am Anfang, wo wir die Firma gegründet haben, wenn da 8 HTLer daherkommt, alle 18 Jahre alt und einmal da und dort überall anklopfen, hey, hallo, wie schaut's aus? Schütteln viele den Kopf und warnen, dass man es jetzt versäckeln will. Und von dir so etwas darf man sich nicht ausbremsen. Man sagt, okay, passt, mit dem tue ich nichts mehr, so mal den anderen.
Ja, und ein Bauer geht her und sagt, okay, wenn er hört, ich hätte einen Meter drum um mich.
So ist es, tue ich auch. Punkt. Wenn ich meine Meter herhalte.
So, jetzt sind wir benannt. Machen wir noch das Finale. Das Finale ist der sogenannte Wälder-Rap.
Ja.
Da hast du dich sicher auch vorbereitet.
Ja, ich habe noch 2 Seiten Frage ausgeschrieben.
So, mir lautet es einfach gerade, ganz easy cheesy. Bist du grüßt?
Ja.
Haben wir uns eine Karte. Mein aktuellstes Buch ist?
Wort sei Dank, das ist ein Buch, wo es um Sprachmuster geht und wie die exakte Wahl von Worten bei gleichbleibendem Inhalt eine Botschaft komplett verändern kann.
Das klingt spannend.
Das ist extrem spannend. Oder was man herausfinden kann, beispielsweise alleine von der Sprache, kann ich herausfinden, wie mein Gegenüber denkt. Also es gibt Leute, die denken in Bildern, es gibt Leute, die denken in Gefühlen, es gibt auch Leute, die denken sehr gerne in Geschmäckern. Und das kann ich anhand von der Sprache herausfinden.
Hast du das herausgefunden?
Bei dir jetzt? Ja. Ja, ich bin ja die ganze Zeit am Reden gewesen. Ich müsste eigentlich die fragen, ob du es gefunden hast.
Dann müssen wir mal den Spieß umdrehen. Was ich unbedingt noch lernen möchte.
Tanzen ist ja so eine Sache. Wenn man zu Windeln ist, natürlich bald sich so auskosten, gehört dazu, dass man tanzen kann. Fremdsprachen wären da einmal etwas Schönes. Ich meine, Englisch kann ich recht gut, aber gibt es ja andere Fremdsprachen, die auch interessant sind.
Da kannst du eine App nie.
Ja, genau. Da tue ich dann selber eine Sprach-App programmieren und dann weiß ich dann selber, was man da alles verbessern muss.
Also Wälder-App auf international.
Gut, Wälder ist keine, das ist zwingend nur als Fremdsprache zu nennen. Und was ich auch noch vorher ist nochmal die Tagprüfung machen.
Okay, cool. Mein Lieblingsgetränk ist?
Kaffee, derzeit.
Die wertvollste Erfahrung meines Lebens war?
Firma Gründer.
Die beste Kneipe für mich ist?
Die beste Kneipe, das ist die Galerie von einem guten Freund zu Windhunder.
Die besten Ideen habe ich?
Unter der Dusche oder wenn ich auf dem Vorschuss im Shop fernhock.
Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Ich glaube, auf der Welt müssen wir mehr als wie eine Sache verändern. Aber ich glaube, was ganz wichtig wäre, ist eine Diskussions- und Konfliktkultur zu etablieren, wo man wirklich probiert, einen Konsens zu finden. Und nicht, ich hau so lange auf den Tisch rufe, bis ich meine Sachen durchzuckt habe. Da gibt es doch ein paar Beispiele auf der Welt und die anderen müssen halt zähneknischend sich untergeben und akzeptieren.
Ich mag an mir.
Ja, gut, Eigenlob stinkt, gell? Was ich mag, ist, dass ich tatsächlich Sachen brutal gut erklären kann. Also das höre ich immer wieder und das freut mich.
Guter Sex ist für mich?
Ein sinnliches Erlebnis, das in dieser Form einzigartig ist.
Oh, schöne Antwort.
Das muss was Einzigartiges sein. Ja.
Welche zwei Menschen haben dich am meisten inspiriert und warum?
Das sind sicher Mama und Tata. Mama und Tata sind ja schon seit über 30 Jahren verheiratet und das, ich meine, zwei Göbel her, männlich und weiblich gleichzeitig, schon eine gewisse Herausforderung. Also man im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Charaktere parallel aufziehen muss. Also da habe ich schon dieses Durchhaltevermögen, dieses Zusammenbleiben, auch diese Loyalität gegenüber sich, also gegenseitig, das ist etwas, was mich brutal inspiriert und fasziniert. Ja.
Was wäre ein richtig großer Fisch an deiner Firmenangel?
Oh, ich hatte jetzt viele Fische hier. Ich
mein, ein richtig dicker Fisch.
Ein richtig dicker Fisch wäre, wenn das Finanzministerium mir den Auftrag gibt für irgendeine, von mir aus Familienbeihilfe ist ein gutes Beispiel, das gibt es ewig, das wird es ohne ewig hier. Mir sehe, du tust mir bitte das System programmieren, mit dem wir die Anträge bearbeiten und das Zeug auszahlen können. Weil das Interessante so einem Auftrag ist, erstens initial kannst du recht viel Geld damit verdienen. Und wenn du weißt, dass also sowas auf der ewig laufen wird, weil die Familie, weil die wird es ewig hier in meiner Wohnung nach, ja, dann hast du ewig jedes Jahr einen gesicherten Cashflow.
Vielleicht wird der neue Finanzminister, der du persönlich schon kennst.
Schau mal, vielleicht wird es am Vorarlberger.
Wenn ich Mark Zuckerberg wäre, dann?
Hargoles, wenn ich Mark Zuckerberg wäre, was würde ich denn tun? Ja, ich habe mir überlegt, ob Instagram schon so sinnvoll ist. Der ist wirklich gut ist für die Welt.
Zuversicht gibt mir das?
Dass wir ein brutal gut aufgestelltes Team sind, dass wir brutal gut zusammen schaffen können und dass auch wirklich jeder bereit ist, sehr viel für die Firma zu geben und wenn es immer so ins Uröpfel zu wissen. Das gehört auch dazu.
Ich möchte noch unbedingt.
Was möchte ich noch unbedingt? Ja, mal ein Bungee-Jump von einer Brücke habe. Das wäre mal etwas.
Die Brücke ist wieder weg.
Ja, das ist so eine Extremsportsache, hätte ich bisher extrem wenig gemacht. Das wäre mal etwas Neues, was mit einem gewissen Nervenkitzel verwundern ist.
So, mit einem Sprung über Großdorfer Bruck könnte man natürlich dich noch glücklich machen. Also für die Kollegen und Kolleginnen für ein Geschenk einmal.
Ja, ich hätte einen Monat Geburtstag. Schau mal, was es wird.
Marcel, ich bedanke mich recht herzlich. Es war echt total inspirierend, die und die ganze Mannschaft kennenzulernen. Also fast Namensgleichheiten, gell? Ich mit Podcasts, du mit IT-Branche unterwegs. Ich wünsche euch alles Gute, gutes Gelingen. Und was mich auch spannend dunkelt, wenn wir uns einfach in 3 oder 5 Jahren wieder mal sehen, vielleicht wieder einen Rias machen und gucken, was bis dahin passiert ist.
Mal, können wir gehen machen, hat mir Spaß gemacht und danke, dass du mir der Deko bist.
Wunderbar. Danke, Marcel. Alles Gute und eine schöne Zeit.
Danke, servus.
Servus.
Loset fest und erzählt weiter. Ich freue mich fest. Ihr Dieter.